Die KVB ist so, wie sie momentan aufgestellt ist, in dieser Struktur, in Abhängigkeit im Stadtwerke-Konzern ohnehin nicht zukunftsfähig. In den letzten 10 Jahren wurde hier in Köln nicht ein Meter neue Schiene gelegt.
Und das bedeutet auch, wenn dann die Parkplätze, die wir so kennen, abgeschafft werden, wenn da Gastro entsteht, wenn da Grünfläche entsteht, dann muss woanders aber eine Alternative geboten werden und da muss die Stadt viel, viel flexibler und vor allen Dingen intensiver in die Gespräche gehen.
Talk mit K. Mit Sarah Brasak.
Hallo und herzlich willkommen in die Kölner Wohngemeinschaft zu den Blind Auditions vor der Kommunalwahl am 14. September in Köln. Ich bin Sarah Brasak, ich bin stellvertretende Chefredakteurin des Kölner Stadtanzeiger und ich freue mich sehr darüber, dass ich diesen Live-Podcast heute Abend mit einer Stimme bestreite, die in Köln alle kennen. Bitte begrüßt mit einem maximal freundlichen Applaus meinen Co-Moderator Basti Kampmann von Casala.
Vielen Dank. Aber natürlich möchte ich auch einen freundlichen Applaus sehr gerne für Sarah Brasak hören. So, heute hier geht es aber nicht um Applaus oder Musik. Heute geht es hier um Politik, nämlich am 14. September wird gewählt. Da wird auch ein neuer Oberbürgermeister oder eine neue Oberbürgermeisterin der Stadt gewählt. Es gibt einige Kandidatinnen und Kandidaten und viele fragen sich, wer sind die Menschen, die denn Oberbürgermeisterin oder Oberbürgermeister werden wollen? Was treibt sie an? Was treibt sie um? Und deshalb machen wir hier in der wundervollen Wohngemeinschaft an mehreren Abenden sogenannte Blind Auditions, um genau diese Menschen kennenzulernen.
Genau, und das Prinzip der Blind Auditions, vielleicht ja auch bekannt aus Funk und Fernsehen, haben wir so ein bisschen abgewandelt für uns, aber eins steht natürlich fest, also die Kandidatinnen und Kandidaten, die auf der Bühne sitzen, die wissen vorher nicht, auf wen sie treffen, können sich also ärger ordentlich vorbereiten, das war also jetzt eben eine kleine Überraschung für die beiden und wir wollten eben auch, dass das Publikum vorher nicht weiß, wer auf der Bühne sitzt, denn vielleicht hat man schon so eine Präferenz, aber wir fanden das ganz demokratisch zu sagen, vielleicht sitzt man dann vor jemandem und denkt, naja, auch nicht so schlecht, was der oder die zu sagen hat. Und das sind eben die Blind Auditions im doppelten Sinne. Ob das uns mit diesen beiden Gästen hier auf der Bühne gelingen wird, was das Thema unterschiedliche Vorstellungen angeht, das ist nämlich auch so ein weiterer Anspruch, den wir haben. Das wird man dann sehen. Klar ist, beide wollen Köln verändern, beide wollen Köln zum Guten verändern. Aber wie, das werden wir jetzt herausfinden. Und ich sage jetzt erst einmal herzlich willkommen Berivan Aymaz, OB-Kandidatin der Grünen. Und herzlich willkommen Volker Görzel, OB-Kandidat der FDP. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Wir wollen natürlich ganz viel über Politik sprechen und die Stadt mit K, aber wir wollen natürlich auch Sie erstmal persönlich kennenlernen. Wir starten mit Ihnen, Herr Görzel. Sie sind 54 Jahre alt, Sie sind ein Immi, weil in Siegen geboren, haben dann unter anderem in London und Chicago Jura studiert. Wann und warum ist dann diese Stadt mit K in Ihr Leben getreten?
Weil ich nach meinem Studium in Kiel für 6 Wochen einen Praktikumsplatz hier in Köln bekommen habe. Das war im Herbst 1997 und aus den 6 Wochen sind inzwischen, wenn ich richtig gerechnet habe, 28 Jahre geworden. Köln ist damals für mich sofort die Stadt gewesen, die ich geil fand. Ich muss dazu sagen, Siegen ist jetzt gerade mal 80 Kilometer entfernt. Ich habe meinen 18. Geburtstag im Heimackenreuther gefeiert, also hatte immer schon Bezug zu Köln. Und was mich dann an Köln elektrisiert hat, war die Größe und die pulsierende Stadt. Wir sind nicht Berlin, wir sind jetzt auch nicht der Platzhirsch in Deutschland, aber ich glaube, wir können unwahrscheinlich stolz auf diese pulsierende, hippe, moderne Stadt sein. Und das hat mich damals elektrifiziert und infiziert und daraus sind 28 Jahre geworden.
Sie sind verheiratet, leben mit Ihrer Frau und Ihrem Kind in Longerich in der Gartenstadt und sind Rechtsanwalt in einer Kanzlei am Ring. Sie haben gerade gesagt, Sie hatten es nur 200 oder 250 Meter weit maximal. Und außerdem sind Sie Unternehmer. Ich habe mich jetzt erstmal gefragt, als Rechtsanwalt, wir kennen das ja aus dem Tatort alle, also haben Sie da so spektakuläre Fälle, die man auch filmreif inszenieren könnte? Oder womit beschäftigen Sie sich in dieser Kanzlei? Was sind das für Fälle?
Ja, ich kann einen Fall wirklich taufrisch berichten. Der geht momentan auch durch die Medien. bundesweit. Da sitzt auch gerade noch ein Mitarbeiter von mir dran in einem Pressegespräch. Da ging es um eine Arbeitnehmerin, die von uns vertreten wurde, die nach allen Regeln der Kunst von ihrem Chef MeToo-mäßig belästigt wurde. Und Sie alle wissen, MeToo ist jetzt nicht wie in den USA, wo man dann 7-8-stellige Schadenersatzsummen erwirkt. Aber wir haben für deutsche Verhältnisse bislang bei sexueller Belästigung am Arbeitsplatz die bislang höchst ausgesprochene Abfindung erzielt. Und da stürzen sich natürlich die Medien drauf. Und damit erraten Sie schon, womit ich mich beruflich beschäftige. Ich bin Arbeitsrechtler, Fachanwalt für Arbeitsrecht und bin den ganzen Tag über nur mit Themen rund um den Arbeitsplatz, Unternehmen, Betriebe etc. beschäftigt. Das ist mein Hauptberuf.
Fast den ganzen Tag. Wenn ich anfange zu rechnen, sind Sie auch auf jeden Fall auch auf dem, bist du auf dem Rad unterwegs. Du fährst, ja, wenn ich das richtig gelesen habe, 100 Kilometer Rennrad pro Woche, ja, in und um Köln. Erstmal, ja, in Köln viel Rennrad fahren, Respekt, das ist fast todesmutig, ja, auf den Fahrradwegen. Ja. Aber was lernt man denn, wenn man so viel Fahrrad fährt?
Abschalten.
Über die Stadt und über sich selber.
Ja, wahnsinnig viel. Ich wohne in Longerich, das ist ja fast schon im hohen Norden. Da ist man auch sehr schnell im Grünen. 5 Minuten, da bin ich am Fühlinger See, an dem Rhein entlang bis nach Worringen und dann über die Dörfer zurück. So eine Runde sind 30, 40 Kilometer. In diesen 1,5 Stunden sehe ich unwahrscheinlich viel, gerade über Bezirke, die nicht so ganz im Fokus der Politik stehen. Ich mache seit vielen Jahren Kommunalpolitik und vieles dreht sich immer um die um die Innenstadt. Also da sieht man schon, dass es auch andere Stadtteile in Köln gibt. Und ich sehe wahnsinnig viel Natur und ganz persönlich, diese 1-2 Stunden am Rad sind für mich persönliches Abschalten. Ich komme dann runter, Hörbuch, Podcast, das ist für mich innere Erbauung.
Abschalten ist wahrscheinlich auch nicht so oder ist sehr nötig, wenn man auch, ja, bedenkt, du bist ja auch in der Politik schon sehr, ja, lange aktiv, also seit 1984 schon FDP-Mitglied, ja, und dann mit einer Unterbrechung seit 2009 auch im Rat der Stadt Köln. Mhm. Und du bist Vorsitzender der Kölner FDP-Ratsfraktion. Ja. Sind ja auch alles Dinge, die offensichtlich wahrscheinlich auch Zeit in Anspruch nehmen. Die FDP hatte jetzt 2020 keinen eigenen OB-Kandidaten und kam auf 5%. Du hast gesagt, 7% im Rat wäre schon schön oder die FDP hofft drauf. Und in der letzten Köln-Check haben 1% der Menschen gesagt, sie würden dich wählen, 8% kennen dich. Was treibt dich da an? Ist dein Ziel, OB zu werden? Natürlich, ja, wahrscheinlich. Oder geht es dir vor allen Dingen auch darum, die FDP wieder zu stärken?
Ja, also ganz ehrlich, wenn ich OB werde, müsste ich meinen Beruf aufgeben. Das lässt sich standesrechtlich nicht vereinbaren. Also ich spiele mit sehr hohem Einsatz. Und wenn ich gewählt würde, würde ich damit auch unter Beweis stellen, dass ich es sehr ernst meine mit dem Veränderungswillen. Du hast erwähnt, ich bin seit 2009 mit Unterbrechung, um genau zu sein, seit 2017 wieder in der Kommunalpolitik und die Stadt beschäftigt mich. Mich beschäftigen so Themen wie das Baudesaster, Oper oder auch Brüsseler Platz. Das sind Themen, mit denen ich mich tagtäglich auseinandersetze. Und ich habe hier das Gefühl, dass da in den Köpfen der Menschen zu Recht etwas verloren gegangen ist, nämlich der Glaube daran, dass man hier in Köln wieder in einer funktionierenden Stadt leben kann. Und das ist ein wahnsinniger Antrieb, den ich habe. Und vielleicht das sei noch erwähnt, Basti, ich bin Ratsmitglied und da es keine 5%-Hürde gibt, die wir im Übrigen auch nehmen würden, werde ich auch den nächsten Stadtrat wieder angehören. Das heißt, ich bin auch an der Stelle Überzeugungstäter. Ich glaube, von den 11 oder 13 Kandidatinnen und Kandidaten wird es nur einen, wenn überhaupt, geben, der anschließend in Köln auch noch politisch eine Rolle spielt in der Kommunalpolitik. Also das zeigt, dass mir das Thema auch über das OB-Amt hinaus enorm wichtig ist, um Köln nach vorne zu bringen.
Enorm wichtig scheint dir, sagst du ja gerade, die Stadt selber zu sein. Ja. Du sagst aber auch, du möchtest den Kölnern den Stolz auf ihre Stadt zurückgeben. Ja. Das ist ein Satz, der ja aus mehreren Perspektiven Fragen aufwirft. Wie meinst du das denn generell?
Ich meine das so, weil wir hier in Köln ja bundesweit in den letzten Jahren bekannt geworden sind, nur mit Dingen, die nicht funktionieren. Und die Leute lachen über uns. Wenn ich jeweils vor ein paar Wochen im Urlaub kommt aus Köln, da hatten wir die Spielplatzdiskussion. Wir haben das Baudesaster an der Oper. Köln ist an der Stelle wie so ein, ja, taumelt rum wie so ein Schiff im Brackwasser, ohne Ziel, ohne Steuer, ohne klaren Kurs. Und das merken die Menschen. Wir merken ja auch, die Baustellen nehmen zu, wir merken, die Innenstadt kommt ein bisschen runter. Also da ist irgendwas ins Rutschen geraten. Hat auch was mit Corona zu tun, bin ich mir bewusst, ist ja klar. Aber ich glaube, diese Stadt braucht wieder Leadership, braucht ein Ziel, braucht auch eine Stadtspitze, die sagt, ich will in 5 oder in 10 Jahren einen bestimmten Punkt erreichen. Und das, letzter Satz, Basti, haben wir in den letzten 25 Jahren nicht gehabt. Hier sind ja einige unter 25, die kennen das gar nicht anders. Wir hatten in den letzten 25 Jahren Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister, die allesamt, und ich hoffe, ich trete jetzt keinen auf den Schlips, aber die allesamt Berufsbeamte waren. Fritz Schrammer, Lehrer, honoriger Mensch, netter Kerl. Anschließend Jürgen Rothaus, Polizeipräsident, Bezirksregierung, Verwaltung, Beamtentum. Und jetzt Henriette Reker, die ich privat persönlich sehr schätze, aber die ist auch nur, in Anführungsstrichen, Verwaltungsjuristin. Und ich glaube, diese Stadt braucht auch nochmal einen Impuls von außen, von Bürgern, die auch wissen, wie es sich anfühlt, wenn ich nicht weiß, wie ich am Monatsende meine Miete bezahlen soll oder wie ich meine Mitarbeiter bezahlen soll. Ich muss als Unternehmer, letzter Satz, ja, entschuldigt, ja, also ich meine, es gibt viele Unternehmen hier in Köln oder viele Menschen, die wissen nicht, wie es sich anfühlt, die wissen nicht, wie sie am Monatsende die Miete bezahlen. Die gibt's.
Jetzt hast du schon viele letzte Sätze, wenn ich das
an der Stelle. Einen allerletzten.
Ja, mit Semikoli.
Genau. Alles klar.
Genau. Aber was du sagst, heißt ja vor allen Dingen auch, du bist der Meinung, der Stadtrat braucht auch eine starke FDP. Ganz kurz und konkret, warum braucht der Stadtrat der Stadt Köln eine starke FDP?
Ja, ganz klar. Guckt euch den Brüsseler Platz an. Das Verweilverbot bzw. Alkoholverbot, das es dort gibt, hätte es mit uns nicht gegeben. Wir haben dagegen gestimmt und andere, CDU, Grüne und Volt, haben dafür gestimmt. Das zeigt, dass zum Beispiel bei dem Thema Lebensgefühl es enorm wichtig ist, dass es die FDP gibt. Ich gehe davon aus, dass wir nachher noch andere Punkte haben und Fragen bestehen. Ich könnte fortsetzen, etwa bei dem Thema Wohnungen, mehr Wohnungen bauen, preiswerter bauen. Da werde ich übermorgen am Donnerstag ein Sofortprogramm veröffentlichen.
Ah, jetzt spoilern Sie aber doch.
Ja, haben Sie doch, ich will ja teasen, nicht spoilern. Ja,
aber wir kommen gleich zum Thema Wohnen bestimmt noch, wenn es Zeit ist.
Gerne.
Da ist aber vielen Dank an dieser Stelle.
Ja.
Wir kommen jetzt aber erstmal zu der Frau, die neben Ihnen sitzt. Frau Almers, wir kommen zu Ihnen. Sie sind 53 Jahre alt. Bitte korrigieren, wenn was nicht stimmt, damit das dann nachher auch in Wikipedia richtig steht. Sie sind geboren in der Türkei. Und Sie sind mit Ihren Eltern als Kind nach Köln gekommen. Wie war das für Sie, nach Deutschland zu kommen, mutmaßlich ja, ohne auch nur ein einziges Wort Deutsch zu können?
Ja, ich bin erst mit 6 Jahren nach Deutschland gekommen. Und zwar erst einmal in der Gegend von Bonn, Remagen. Und zwar als ein sehr privilegiertes Kind. Das muss ich ehrlicherweise sagen. Und dann hat sich
keine klassische Gastarbeitergeschichte, wie man das manchmal sagt, ne?
Keine,
also
klassische,
nicht die Eltern, die sofort gekommen sind.
Nein, das nicht, und auch keine klassische Fluchtgeschichte, was ja auch sehr oft immer geglaubt wird, sondern ich bin als Diplomatentochter nach Deutschland gekommen. Mein Vater ist in der türkischen, bei der türkischen Botschaft als Kultusattaché tätig gewesen, und so sind wir im Dezember 78 gemeinsam mit meiner Mutter und meinem Bruder nachgereist, und dass sich die Verhältnisse, die politischen Verhältnisse in der Türkei sehr schnell verändert haben, und zwar bürgerkriegsähnliche Situationen waren und ein sehr, sehr blutiger Militärputsch sich ereignete. 1980 wurde kurz vorher mein Vater, der halt mit seiner kurdischen Identität für Vielfalt und auch ein sehr, sehr progressiver, ein sehr überzeugter Verteidiger von freiheitlichen Rechten war, sollte er abgezogen werden, und er wusste, was ihm und uns allen drohen würde, und hat sich dem entgegengestellt, und somit waren wir halt kurze Zeit später von heute auf morgen von einem sehr privilegierten Status als Diplomatenfamilie dann eine papierlose Familie und eine Exilantenfamilie. Mein Vater konnte über 10 Jahre lang nicht in die Türkei reisen, wir die erste Zeit auch erst einmal nicht, weil wir auch keine keine Dokumente hatten. Und auf der Suche nach einer neuen Existenz und nach einer neuen Zukunft und Perspektive hat es uns dann nach einem kurzen Umweg über Paderborn, da habe ich Deutsch gelernt und daher habe ich auch heute noch nach 45 Jahren in Köln nicht so einen Singsang und kann noch zwischen Kirche und Kirche unterscheiden. Das hat uns dann sehr schnell nach Köln geführt. Ich war 8 Jahre alt und wir sind erst einmal in Köln-Höhenberg gelandet und ich bin bis heute dem Rechtsrheinischen auch treu geblieben.
Was hat denn das Rechtsrheinische eigentlich so an Vorzügen? Also jetzt mal neben dem Fakt, dass die Sonne da abends länger scheint. Vielleicht in 2 Sätzen Schelsig-Patriotismus. Ja, ich sitze hier mit 2 Schelsig-Patrioten. Da muss ich aufpassen, ja.
Ja, in der Tat. Ich bin eine Schelsig-Patriotin, das muss ich sagen, weil ich halt immer im Rechtsrheinischen war. Und das Tolle an dem Rechtsrheinischen ist ja immer auch der Blick auf die linke Seite. Ja, das ist schon toll. Und vor allen Dingen kommen wir ja eigentlich fast täglich in den Genuss, rüberzufahren. Ja, und dieser Anblick auch dem Dom, dem Kölner Dom entgegenzukommen, ist schon grandios. Und ich glaube, das könnten sich einige mal auch mal so vorstellen. Also immer wieder mal rüber zum Rechtsrheinischen, um das Gefühl dafür zu entwickeln, was es bedeutet, zum Linksrheinischen auch rüberzukommen. Ich finde das schon ganz toll.
Du hast Rechts- und Politikwissenschaften studiert, ohne Abschluss, aber bist dann weitergezogen als freie Übersetzerin und Moderatorin. Und seit 2009 bist du bei den Grünen. Was war denn dein politisches Erweckungserlebnis? Wann hast du angefangen, sehr politisch zu sein? Und warum bist du dann zu den Grünen gegangen?
Also ich komme ja schon aus einem sehr politischen Elternhaus. Mein Vater ist auch Kommunalpolitiker seinerzeit gewesen. Er ist auch Bürgermeister in meiner Geburtsstadt gewesen und der jüngste Bürgermeister der türkischen Geschichte überhaupt. Und somit ist Politik bei uns aber bestimmt auch stark mit der Identität, der kurdischen Identität verbunden, immer Thema gewesen. Verfolgung, Freiheit, Selbstbestimmungsrechte. Und wenn man dann das alles auch nochmal auf andere Menschengruppen überträgt, ist das schon ein sehr breites Spektrum auch an Themen, was man immer am Küchentisch hat. Und ich bin schon auf der Schule engagiert gewesen, Schülersprecherin, habe dann die erste Antifa auf meiner Schule mitgegründet, habe die ersten Schülerdemos gegen den Golfkrieg mit auf die Beine gebracht, die dann tatsächlich auch zu einer bundesweiten Aktion geworden sind als Schülerdemos. Und später habe ich mich bei Menschenrechtsarbeit vor allen Dingen engagiert mit Fokus Türkei, Nahost, Frauenrechte, Migrationspolitik. Und dann habe ich irgendwann gedacht, und über diese Menschenrechtsarbeit und Migrationspolitik stand ich halt mit den Grünen sehr, sehr stark schon in den 90er Jahren im Austausch. Und zwar mit der bundespolitischen Ebene. Die Kölner Grünen kannte ich in der Form so gar nicht. Und auch Anfragen, willst du nicht mal Mitglied bei uns werden, habe ich wirklich sehr konsequent abgelehnt, weil für mich auch klar war, ich mache NGO. Und das habe ich auch genossen. Diese Freiheit von zivilgesellschaftlicher Politik habe ich wirklich in vollen Zügen auch genossen. Aber dann kam irgendwann der Punkt, wo ich gedacht habe, all diese Erfahrungen aus der Zivilgesellschaft, die müssen eigentlich auch mal in die institutionalisierte Politik übertragen werden, weil ich nämlich auch ein bisschen den Eindruck hatte, dass da auch etwas in Schwanken gerät. Gerade auch bei den Grünen, die sehr, sehr wichtige Ansprechpartner waren, hatte ich auch im Bereich der Migrationspolitik das Gefühl, so auch mit Solingen und, da hat sich was getan, wo ein sehr paternalistischer Blick war auf migrantische Communities und migrantische Selbstorganisationen und ich gedacht habe, mein Gott, wir haben so viel Expertise und das muss da mal reinfließen. Also ich bin mit einer kritischen Haltung reingegangen, weil ich dachte, die Rahmenbedingungen, die Eckdaten, die stimmen, aber in der Umsetzung der einzelnen Themen muss dann noch etwas korrigiert werden.
Und das hast du dann gemacht und warst auch erfolgreich, erst im Kölner Stadtrat und dann seit 2017 bist du im NRW-Landtag und seit 2022 Vizepräsidentin des Landtags. Wie muss man sich das Amt vorstellen? Also abgesehen davon, dass du häufig Anfeindungen der AfD ausgesetzt bist, bist. Was macht denn so eine Vizepräsidentin des Landtags?
Ja, also die Vizepräsidentin ist übrigens in der Abwesenheit des Präsidenten die Präsidentin. Ja.
Man nennt es auch Stellvertreterin.
Das heißt, wenn die krank ist, bist du Chef.
Es ist tatsächlich so und das ist auch in der Ansprache so. Das bedeutet, wenn ich die Plenarsitzungen leite und das machen wir, da wechseln wir uns stündlich ab und wenn ich die Plenarsitzungen leite, dann ist die Ansprache nicht sehr geehrte Frau Vizepräsidentin, sondern sehr geehrte Frau Präsidentin.
Und dann machst du aber ganz schnell ein Reel, damit jetzt werde ich gerade wieder Präsidentin genannt. Macht das was mit dir?
Ehrlich nicht. Aber ich achte schon darauf und tatsächlich, da ist es dann ein Politikum, weil es gab dann schon plötzlich einige Abgeordnete, die es nicht, glaube ich, zufällig vergessen haben, diese Ansprache durchzuführen, die einfach schnell übergegangen sind, die Rede zu halten oder auch mal gesagt haben, sehr geehrter Herr Präsident, wohlwissend, dass da eigentlich die Präsidentin sitzt und wir das den Eindruck hatten, dass das nicht ein Versehen war, sondern auch eine Systematik dahinter stand, die nochmal eigentlich verdeutlichen wollte, dass da die Anerkennung, die es braucht, nicht gegeben war und deshalb haben wir da auch nochmal als Präsidium tatsächlich diese Ansprache sehr offiziell allen Abgeordneten und allen Fraktionen mitgeteilt.
Was auch wahrscheinlich kein Versehen war, was aber auffällig ist, ist, dass du bei deinen Wahlplakaten, anders als die anderen Kandidaten und Kandidaten, bei vielen der Plakaten wahrscheinlich bewusst auf das Logo deiner Partei verzichtest. Schämst du dich gerade dafür oder für die Partei? Oder was ist die Motivation dahinter zu sagen, ich lasse das Logo der Partei weg?
Also schämen absolut nicht. Ich bin schon stolz, so einer Partei mit so vielen motivierten Menschen zusammenarbeiten, zusammenkämpfen zu dürfen. Und das erlebe ich in diesen Wahlkampftagen nochmal ganz besonders, was da auch wirklich für ein Teamgeist ist und dass wir auch alle wissen, worum es geht. Aber ich bin eine grüne Politikerin. Also wenn Sie meinen Namen eingeben, ist das Erste, was Sie zu sehen bekommen, grüne Politikerin. Das steht hoffentlich auch in Wikipedia so, gehe ich mal von aus.
Aber warum hast du es dann bewusst weggelassen?
Ja, weil nämlich für mich erstens mal, dass ich eine grüne Politikerin bin, sehr klar ist. Zweitens aber für mich es wichtig ist, auch deutlich zu machen, dass das Amt der Oberbürgermeisterin nicht die Aufgabe oder das Amt der Fraktionsvorsitzenden ist. Ich trete nicht an, um Fraktionsvorsitzende zu werden oder Parteivorsitzende zu werden, sondern ich trete an, um Oberbürgermeisterin für alle Menschen hier in Köln zu werden. Und das wird auch bedeuten, das wird auch in dem Amt wird es auch dazu führen, dass ich natürlich sehr stark auch in die anderen Fraktionen herantreten werde, um für Mehrheiten zu kämpfen und da auch wirklich moderieren werde zwischen den Fraktionen und auch sehr wohl mal in der einen oder anderen Situation übrigens einen anderen Schritt gehen werde, als meine Fraktion sich das gewünscht hätte.
Wir haben ja eben schon besprochen, dass Herr Görzel OB wird, ist dann bei einer kleinen Partei doch eher unwahrscheinlich, so drücke ich es mal aus. Bei den Grünen ist es natürlich durchaus denkbar. Grünen sind aktuell in Köln auch stärkste Kraft. Jetzt muss man aber einmal auf diesen Köln-Check zu sprechen kommen. Das ist eine repräsentative Umfrage. Ich mache das deshalb, weil das im Kölner Stadtanzeiger auch erschienen ist, Kölnische Rundschau. Basti hat es eben schon angesprochen. Da kam raus, dass nur 41% der grünen Wähler sie direkt wählen würden. Damit können sie ja nicht zufrieden gewesen sein, weil das heißt ja im Endeffekt, die eigenen Leute trauen ihnen zu über der Hälfte den Job nicht zu.
Also wichtig ist erstmal zu sagen, weil viele verwechseln das damit mit den eigenen Mitgliedern. Das ist ja nicht so, weil die Mitglieder haben mich ja zu über 90% gewählt und nominiert als Oberbürgermeisterkandidatin, sondern es geht halt um die durchschnittliche grüne Wählerschaft. Das ist nochmal was anderes. Und ich glaube, dass die grüne Wählerschaft auch was ganz Besonderes hat, Eigenes hat, und zwar, dass sie erst einmal auf die Programmatik schaut und sagt, das ist Programm, das will ich haben, und bei Personaldebatten aber erst später nochmal genauer schaut und sich da nicht festlegt. Und ich glaube, dass bei einer Umfrage heute schon mal was anderes bei rauskommen würde und wahrscheinlich, und darauf setze ich natürlich dann in der Wahlkabine bei der Urne natürlich auch was anderes, und zwar mehr Vertrauen dazu kommt.
Wir haben Herrn Görzel eben auch gefragt, was sind denn Ihre politischen Kernanliegen, mit denen man sie nachts um 3 Uhr wecken kann. Also ich meine jetzt Sie, Herr Görzel war ja schon dran. Für die Grünen.
Ich dachte, jetzt ist er schon wieder dran.
Ja, ja, nein. Von Herrn Görzel haben wir ja schon einiges gehört an Punkten. Das wollen wir natürlich auch von Ihnen wissen.
Was sind die Themen, die zentralen Themen?
Also 1 bis 3 Themen.
Ja, 1 bis 3 Themen. Diese Frage wurde ja sehr früh schon auch gestellt, was sind Ihre Lieblingsthemen? Und da war mir das wichtig, auch immer zu sagen, es geht jetzt nicht um meine Lieblingsthemen. Das kann man übrigens, wenn man als Abgeordnete zur Wahl steht, gut machen, weil man da ja auch nochmal eine fachpolitische Zuständigkeit hat. Aber bei dem
politische
Amt,
Kernanliegen.
Ja, aber bei dem Amt als Oberbürgermeisterin geht es um die Themen dieser Stadt und ich finde, die liegen auf der Hand. Es ist vor allen Dingen bezahlbarer Wohnraum. Da haben wir ein riesen Problem. Ich finde, das ist die zentrale soziale Frage bei uns in der Stadt, die wirklich bis mitten in die Gesellschaft auch eindringt. Erstens. Zweitens der Umgang mit dem öffentlichen Raum, mit den Plätzen. Und da sind die Fragen und die Debatten sehr vielfältig. Übrigens, wir haben, wenn es um Brüsseler Platz geht, eine andere Debatte, aber sehr wohl auch Konfliktlinien, als wenn wir über den Neumarkt reden oder den Ebertplatz. Aber im Endeffekt geht es um die öffentlichen Plätze. Da eine Antwort zu finden für die offene Drogenszene ist ein zentrales Thema und natürlich eine funktionierende Mobilität. Vor allen Dingen, dass Menschen das Gefühl haben, dass hier wieder eigentlich Verlass ist auf Bus und Bahn und das wieder hinzukriegen, wird eine sehr zentrale Aufgabe sein. Und ich komme auf 4, auch wenn es vielleicht nur 3 waren, weil das ist nochmal
ein 4, aber nur in einem Wort.
Nur in einem Wort und zwar Vertrauen wieder in Verwaltungshandeln.
Ich muss mich an dieser Stelle kurz einklinken. Ich mache solche Formate nicht oft. Ich habe das, glaube ich, schon mal so im Podcast gesagt. Ich gucke mir die nur an. Wenn ich das jetzt gerade gehört hätte, wäre ich A, eingeschlafen, wäre B, sehr wütend gewesen, weil sie haben überhaupt gar keine Antwort gegeben. Sie haben nichts gesagt, wie sie was machen wollen. Sie haben nur gesagt, das ist ein Thema, da muss man sich mehr auseinandersetzen. Sorry, wenn ich das so sage. Sie haben nicht eine Sache gesagt, wo sie sagen, das würde ich so machen. Vielleicht können Sie eine Sache sagen, wo Sie sagen, das würde ich aber wirklich so machen.
Dann muss die Fragestellung übrigens auch so sein, wie wollen Sie es machen? Sondern die Fragestellung war, was sind die zentralen Themen? Dann zähle ich erstmal die zentralen Themen auf, ja? Also da müssen wir uns entscheiden.
Ja.
Wenn Sie jetzt sagen, jetzt picke ich mir mal ein Thema da raus und will von Ihnen wissen, wie machen Sie das, dann unterhalten wir uns gerne darüber.
Dann machen wir es nochmal so, jetzt duzen wir uns auch wieder. Sag doch mal eine Sache. Sag doch mal eine Sache, wo du sagst, konkret, die möchte ich unbedingt, dass die in Köln besser wird, die mache ich so.
Ja. Ich möchte, dass Menschen wieder das Gefühl haben, sie finden ja ein Zuhause und zwar, sie sind nicht frustriert, wenn sie auf der Wohnungssuche sind und da ist ein Hebel, was Köln, also ein Hebel, was die Stadt vor allen Dingen in der Hand hat, da geht es vor allen Dingen über eine sozial orientierte Flächenpolitik. Das heißt, wir schauen erst einmal, wie viele städtische baureife Grundstücke haben wir überhaupt. Ich habe noch keine komplette Übersicht darüber. Ich würde mir erst einmal eine Übersicht darüber verschaffen, welche städtischen Grundstücke haben wir und diese städtischen baureifen Grundstücke, die werden nicht verkauft, sondern sie werden über das Erbpachtrecht an Genossenschaften und gemeinwohlorientierte Projekte vergeben, damit wir sicherstellen können, dass auch in 30 Jahren die Mieten zu sozialen Konditionen auch sind. Ein Hebel.
Herr Görz, bleibt jetzt ganz ruhig, aber ich habe natürlich das sehr lange Wahlprogramm der FDP studiert und weiß, dass er da eine ganz andere Vorstellung hat. Aber wir müssen, bevor wir über diese Themen sprechen, müssen wir noch zu 2, 3 ganz wichtigen anderen Themen kommen. Und eins davon ist das Problem sozusagen in Köln, dass Sie ja beide Immis sind. Also Köln ist nett zu Immis, das wissen Sie auch. Aber der Lackmustest für den OB ist ja zum Beispiel, oder die OB bei der Prinzenproklamation, die kölsche Rede, ja, wo man schwaden muss und richtig ob Kölsch und so. Würden Sie da oben stehen können und auf Kölsch Witze reißen können? Oder ist das so jetzt ganz heimlich dann doch Ihr persönlicher Albtraum?
Wer zuerst möchte? Ist nicht mein Albtraum. Ob ich es auf Kölsch versuchen würde, bedarf einer gewissen Übung. Ich habe nur das Gefühl, weil ich ja so 80 Kilometer von hier komme, einiges aus meinem Dialekt ist ähnlich mit dem Kölschen, aber ich habe dann die Befürchtung, dass ich wahrscheinlich in meinem Heimatdialekt kleben blieb, insbesondere nach 5 Kölsch. Das wird dann schwierig. Aber natürlich, Pripro ist das gesellschaftliche Ereignis und da habe ich dann auch einen entsprechenden Anspruch.
Also ich habe ja auch ein Plakat auf Kölsch mit Hetz. Aber ich hasse es, mich zu verstellen. Und ich glaube, damit tut man den Menschen auch wirklich keinen Gefallen. Ja? Entweder kann man das oder man kann es nicht. Und dann muss man so kreativ und klug genug sein, sich was Neues einfallen zu lassen. Und ja, bleiben Sie gespannt.
Jetzt sind wir alle sehr aufgeregt. Und wir haben uns ja jetzt auch schon gut kennengelernt, also wir sind ja unter uns hier auch heute und da kann man ja auch mal Fragen stellen, die man wirklich nur im engsten Kreise beantworten würde. Und ja, und zwar ist ja jetzt ja so, man muss ja durchaus wahrscheinlich, also wenn einer von euch beiden dann den Job bekommt, muss man auch unpopuläre Entscheidungen treffen. Das ist wahrscheinlich auch in der Natur der Sache. Jetzt würde ich euch beide gerne fragen, sagt uns doch mal eine unpopuläre Sache, die ihr nie aufs Wahlplakat schreiben würdet, die uns aber erwarten würde oder erwarten muss unter eurer Oberbürgermeisterschaft. Vielleicht fängst du an, Ladies first in dem Fall, oder ist das unfair, sollte lieber hin?
Wir teilen das auf mit den unangenehmen Fragen. Jeder muss mal zuerst. Frau Almers. Oder Herr Görr, ja. Er setzt an.
Also die zentrale Frage, die sich durch alles zieht, was wir so diskutieren, hängt in der Regel auch mit Geld zusammen. Köln ist in einer katastrophalen wirtschaftlichen Lage. Und ich stelle nicht in Runden wie dieser, aber in vielen anderen Podiumsdiskussionen mit den Kolleginnen und Kollegen fest, dass man je nachdem, wo man gerade ist, immer geneigt ist zu sagen, ich setze mich auch für euch ein. Wenn ich bei irgendeinem Jugendhilfeprojekt bin, ja, ich mache mich dafür stark. Ich bin bei der Kultur, ja, ich mache mich dafür stark. Und da kommen wir in die Richtung, die Berivan eben angesprochen hat, da kommen wir in ein Dilemma. Denn ich glaube, alle Verantwortlichen wissen, dass es einen knallharten Kassensturz geben wird nach der Kommunalwahl. Und das gehört zur Ehrlichkeit dazu, so wie ich mich, so wie Berivan sich auf der Karnevalsbühne zu Recht nicht verstellen will, wird es wahrscheinlich eine der Aufgaben, der unpopulären Aufgaben eines Oberbürgermeisters Volker Görzel sein und wahrscheinlich auch aller anderen, in dieser Stadt zu erklären, dass nicht für alles ausreichend Geld da ist. Das ist aber ein Stück weit Ehrlichkeit, die die Bürgerinnen und Bürger, die Kölner, glaube ich, von uns erwarten können.
Das ist aber jetzt noch nicht die eine unpopuläre Entscheidung gewesen, aber eine richtige Vorrede.
Naja, ich habe sogar den Grundstock für viele unpopuläre Entscheidungen gemacht, da bin ich auch sehr mutig. Ja, es ist ja nicht nur eine Maßnahme, wenn wir über das Geld reden, da wird es an vielen Stellen richtig zur Sache gehen. Da ist das, was wir im Januar, Februar erlebt haben, nachdem der Haushaltsentwurf vorgestellt wurde, Sie haben das alle mitbekommen, überall Demonstrationen, das war dagegen.
Kürzungen bei Kultur und Sport.
Und auch bei anderen Themen. Das wird sicherlich vielen wehtun. Und das wissen auch alle, die in der Verantwortung stehen, jetzt schon.
Also die harten Themen sind tatsächlich die ganzen Finanzierungsfragen. Also wir werden, wir gehen definitiv nicht raus mit Wahlplakaten, wo wir sagen, wird gestrichen, 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 sondern eher, was wir wollen. Ja. Und aber zu den Geldfragen gehören auch Steuererhöhungsfragen. Wollen wir da was erhöhen oder nicht? Und dies und jenes. Das sind die problematischen Themen. Aber bei der Frage unpopulär, es ist ja nicht so, dass es ein Thema gibt, was für die Breite der Gesellschaft absolut No-Go ist, sondern es ist ja immer so, dass die einen das gut finden und die anderen das schlecht finden. Deshalb kann man das so in der Form gar nicht beantworten.
Klar, trotzdem hört man jetzt immer, wir werden uns nicht mehr alles leisten können, aber vielleicht haben Sie ja doch auch eine Vorstellung für sich und auch für Ihre Partei, wo Sie ganz konkret sagen, das sind Dinge, die wir uns künftig nicht mehr leisten können. Und zwar handfest.
Ja, die gibt's. Die gibt's. Also ist auch kein Geheimnis, dass es Bereiche gibt, wo es auf der Hand liegt, dass wir dort alternative Lösungen finden müssen. Ich finde zum Beispiel, wir sollten uns überlegen, ich habe eben angeklungen, dass ich begeisterter Radfahrer bin, aber ob wir wirklich eine reine Fahrradbrücke über den Rhein bauen wollen, auch wenn die Fahrt auf Köln über die Rheinbrücke so schön ist, wenn man den Dom in der Abendsonne sieht. Will ich auch. Aber ob wir dafür 12 Millionen Euro in die Hand nehmen sollen, weiß ich nicht. Und jetzt mache ich mal ein Fass aus, ganz, ganz unpopulär. Ich weiß, ich bin hier in einer Nachbarschaft, in einem Veedel mit viel Affinität zu kreativ etc. Der Zustand der Kölner Museen ist katastrophal. Und hier gehört ein Stück weit Ehrlichkeit, aber dann im nächsten Schritt Führung dazu, wie wir diese 8 Museen, von denen 7 eigentlich funktionsunfähig sind, so organisieren, dass so wenig Qualität wie möglich verloren geht. Aber wir müssen an die Strukturen ran, definitiv.
Heißt Museen zusammenlegen, Museen schließen?
Heißt, ja, schließen ist immer so ein böses Wort. Zusammenlegen hört sich schöner an, Synergien schaffen etc. Aber da müssen wir ran, da gibt es gar keine Alternative. Wenn Sie sich die Zahlen anschauen, wir kriegen ja noch nicht mal eine Alarmanlage hier ins Ostasiatische Museum am Aachener Weiher ordentlich installiert. Also da müssen wir in der Tat kreativ sein. Aber jetzt kommt der entscheidende Punkt. Und das werde ich auch, das sage ich auch bei der Kultur, jedes Mal, wenn ich bei der Kultur bin. Ich glaube, der entscheidende Punkt ist, dass man bei den harten Einschnitten, wenn sie denn kommen, die Akteure mitnimmt. Was nicht passieren darf, ist, dass, so war das in der Vergangenheit hier in Köln immer, dass entschieden wurde am kalten Tisch, Maßnahme X wird umgesetzt. Jugendzentrum Anyway kriegt kein Geld mehr. Ende der Durchsage. Und das ist ein Thema, wo ich meine, da muss die Kommunikation und vor allem auch die Partizipation der Akteure deutlich besser werden. Denn natürlich ist der Museumsdirektor X und die Museumsdirektorin Y auch nicht doof. Die wissen ja auch, dass es so nicht weitergeht. Und das sind kluge, aufgeschlossene Menschen, die haben kluge, aufgeschlossene Gremien, die haben kluge, aufgeschlossene Beiräte. Die wissen schon, dass man kreativ sein muss, um einen nächsten Schritt nach vorne zu machen.
Begeisterung wird man auch natürlich bei aller Partizipation dann nicht ernten, wenn es darum geht, was man zusammenlegt, schließt oder eben künftig nicht mehr fortführt. Frau Eimers, da kamen ja jetzt 1-2 konkrete Dinge. Wie sieht es bei Ihnen aus? Was können wir uns künftig nicht mehr leisten? Ganz konkret.
Ganz konkret bedeutet das vor allen Dingen, was müssen wir priorisieren? Also ich finde es mal schwierig zu sagen, was können wir nicht leisten, sondern wie setzen wir die Priorisierung? Gerade auch, wenn es um die Sanierung zum Beispiel der Kulturbauten geht. Ein Dilemma ist ja, dass halt über Jahre einfach da keine Priorisierung stattgefunden hat. Dass man keinen Plan hatte, wann welches Museum wie saniert werden muss oder welche alternative Lösung es geben kann durch Zusammenführung oder übrigens auch, dass man auch mit dem Land mal ins Gespräch tritt, ob es nicht möglich ist, auch mal ein städtisches Museum zu einem Landesmuseum zu überführen und da auch Antworten zu finden. Das ist ein Dilemma, was wir durchgehend übrigens haben in vielen Bereichen, dass keine kluge Priorisierung stattgefunden hat. Und ich setze eher darauf, dass ich sage, wir müssen besser und klüger priorisieren, als zu sagen, was können wir uns nicht mehr leisten. Aber wenn wir schon bei leisten sind, bedeutet es natürlich auch, dass wir…
Wir waren nur bei nicht mehr leisten.
Ja, oder nicht mehr leisten. Ja, ein paar Sachen werden wir uns auch leisten müssen. Ne? Wir wollen ja auch eine Stadt in Bewegung haben. Wir wollen ja keinen Stillstand. Ja? Also auch das gehört dazu. Wir haben einen Haushalt von ungefähr 6 Milliarden Euro. Das ist auch nicht wenig Geld. Es geht nur darum, wie wir mit diesem Geld aber umgehen wollen. Und wenn wir auch bei Nichtleisten sind, wenn zum Beispiel halt bei der Ost-West-Achse die Debatte geführt wird.
Da kommen wir gleich noch zu. Zu den Themen, wie wir uns leisten. Okay. Wir haben noch ganz viel auf der Uhr, deshalb.
Das ist nämlich in die Zukunft blickende, weitsichtige Politik, damit wir nicht in diesem Zustand wieder sind in 10 Jahren, sondern jetzt schon zukunftsvorausschauend auch wirklich Entscheidungen, auch politische Entscheidungen treffen.
Also die dann Ost-West-Achse können wir uns nicht leisten. Das ist eine Kernforderung natürlich
die Tunnel,
auch der Grünen.
Die insofern, Tunnellösung genau, werden die wir Tunnellösung uns nicht leisten nicht. Können.
Da kommen wir gleich noch drauf. Wir wollen aber ja auch ein bisschen auch unter demokratischen Parteien und demokratischen Bewerberinnen und Bewerbern ein bisschen die Abgrenzung auch und die Profilschärfung hier ein bisschen machen. Deshalb würden wir ganz gerne wissen, wir haben eine Kategorie, der heiße Stuhl haben wir sie mal genannt. Und fangen wir vielleicht mit dir an, Berivan, und zwar sag doch mal, nenn mir doch mal 1 bis 3 Gründe, warum ich die FDP und Volker nicht wählen sollte.
Das musst du dir jetzt anhören, Volker. Ja. Weil ich finde, dass die FDP in vielen Fragen absolut nicht auf der Höhe der Zeit ist. Gerade wenn es darum ankommt, Abwägungen bei Mobilitätsfragen, erlebe ich die FDP und in persona auch Volker ganz klar als den Autolobbyisten, der überhaupt kein Problem damit hat, dass inzwischen wirklich teilweise große, fette SUVs Plätze sperren und Rettungswege nicht durchkommen. Aber da hat er eine klare Meinung, diese Parkplätze müssen weiterhin für die fetten SUVs stehen. Das finde finde ich sehr, sehr problematisch. Und wenn es um Klimafragen geht, gerade auch wenn es um den Grüngürtel geht, haben wir ganz unterschiedliche Positionen. Da hat die FDP überhaupt kein Problem damit zu sagen, rein in den Grüngürtel. Natürlich gehört der FC da ausgebaut. Aber ich finde auch im Verständnis von politischer Führung, diese Stadt zusammenzuführen, braucht es vor allen Dingen eine Person, die weniger polarisiert und viel mehr auch Menschen mitnimmt und zusammenführt. Und dieses Verständnis von Zusammenführen habe ich auch bei den vergangenen Podiumsdiskussionen, die wir oft hatten, ein bisschen vermisst.
Das waren drei Punkte, Herr Görzel. Natürlich fragen wir umgekehrt auch drei Gründe, warum man die Grünen oder Frau Eimers nicht wählen sollte.
Ja, ich wüsste mehr als drei. Ja, der wichtigste Grund ist ja offensichtlich. Die Grünen sind in Köln seit 2003 mit Unterbrechung von 3 Jahren in der Mehrheit in der Verantwortung. Und die Themen, über die wir hier bereits gesprochen haben, ob das das Operndesaster ist, ob das die Verkehrspolitik ist, das haben die Grünen alles mit verursacht. Hätten die Grünen seinerzeit 2012 bei den Opernabstimmungen nicht die Seiten gewechselt, hätten wir dieses Problem heute nicht. Also die Grünen hatten, wie ich finde, jetzt 10 Jahre am Stück Zeit und wenn man die Jahre davor noch mitrechnet, 22 Jahre oder so und haben damit unter Beweis gestellt, dass sie diese Stadt eben nicht führen können. Zweiter Punkt, der für mich die Grünen sehr schwierig macht, ist, dass die Grünen aus meiner Sicht da, wo eigentlich kühle Abwägung, der Austausch von Argumenten pro und contra gefragt ist, um einen Interessenausgleich herzustellen, immer den Weg gehen, der an eine bestimmte Gesinnung passt. Und ich finde, das ist in aktuellen Debatten, die wir hier in Köln zu führen haben, völlig behind. Wir brauchen keine Politik vom moralischen Hochsitz, sondern wir brauchen an den Interessen der Bürger und der Bürgerinnen geleitete Entscheidungen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Obwohl sie es besser weiß, ist es eben nicht so, dass ich mich für oder gegen Rettungsfahrzeuge ausgesprochen hätte. Ihr alle kennt die Diskussion. Wir hatten im Agnesviertel bzw. im Pantaleonsviertel die Situation, dass 2x200 Parkplätze kurzfristig zu Ferienbeginn entfernt wurden. Seitens der Verwaltung, ein grüner Verkehrsdezernent, hieß es, ja, ansonsten käme die Feuerwehr nicht durch. Die Feuerwehr hat darum gebeten. Inzwischen ist es dank ihrer Redaktion allgemeines Wissen, dass die Feuerwehr zu keinem Zeitpunkt bei der Stadtverwaltung angeklopft hat und darum gebeten hat, bitte entfernt die Parkplätze. Und das ist einer der Gründe, liebe Berivan, wo ich meine, dass hier mit der Keule und mit einer gewissen Gesinnung überhaupt nicht faktenbasiert argumentiert wird. Und wenn du meinst, klare Ansprache oder Polarisierung, dann, wenn du damit meinst, Führung und Leadership und eine Richtung vorzeigen und Dinge klar zu benennen, dann bin ich ganz bei dir. Ich schwurbel nicht rum, ich benenne die Dinge klipp und klar.
Also ich glaube, dass es wichtig ist, gerade wenn man so für ein Amt antritt, Klarheit zu haben. Aber Klarheit bedeutet eben nicht immer, Sachen als absolut schwarz oder weiß darzustellen. Und das ist das, was wir oft erleben. Ich bin heute genau über diese Straßen gegangen, Agnesviertel, und habe mir das angeguckt. Natürlich gibt es diese Fragen und ob es jetzt die Feuerwehr war, die angefragt hat oder nicht. Die Stadt hat zu handeln und vor allen Dingen hat sie zu handeln, wenn bewusst ist und bekannt ist, dass es Vorfälle gegeben hat, wo der Rettungswagen nicht durchgekommen ist. Und diesen Vorfall hat es gegeben, das weiß du ganz genau, diesen Vorfall hat es gegeben. Und dann zu sagen, das war doch ein grüner Dezernent, der hatte doch überhaupt nichts mit Rettung im Sinn. Das geht überhaupt nicht. Das geht überhaupt nicht, weil ich glaube, in so einer Situation darf es auch nicht das Erste sein, worauf man guckt, nach welchem Parteibuch Dezernenten auch handeln. Ja, sondern Dezernenten handeln erst einmal auch in ihrer Rolle als Verwaltungsvorstand und sind da ganz klar in Abwägung auch mit der Oberbürgermeisterin.
Die Stadt muss da handeln. Ich muss jetzt auch kurz handeln, weil ich glaube, es auf jeden Fall wird ersichtlich, es gibt einige Punkte, in denen ihr beide deutlich euch voneinander abgrenzt. Wir möchten gerne aber noch ein paar große Themen der Stadt ansprechen. Zum Beispiel das Stichwort Ost-West-Achse.
Genau. Kam ja eben auch schon zur Sprache. Ich glaube, da kann man sagen, dass die FDP bei den sozusagen an der Spitze derjenigen steht, die sagt, wir brauchen den Tunnel. Und wir brauchen übrigens den Tunnel nicht nur auf diesem kleinen Teilstück, was jetzt dann beschlossen ist oder vergleichsweise kleinen Teilstück, sondern wir brauchen noch viel mehr. Aber wir kommen jetzt erstmal auf das, was da beschlossen worden ist im Rat im April 2025. Da wurde eben beschlossen mit CDU, SPD und FDP eine Tunnellösung zwischen Heumarkt und Moltkestraße. Dieser Tunnel kostet mindestens 1 Milliarde Euro, mindestens, also mehr, eher, und das ist jetzt sozusagen nur die Berechnung, oberirdische Lösung deutlich günstiger. Wie rechtfertigen Sie diese gigantische Investition, wenn gleichzeitig Schulen bröckeln, Kitas gebaut werden müssen und steht noch so einiges an im Wahlprogramm der FDP, für das man dieses Geld auch eben ganz gut benutzen könnte?
Kleine Werbeunterbrechung in eigener Sache. Hier ist Sarah Brasak, stellvertretende Chefredakteurin des Kölner Stadtanzeiger. Wir berichten in der gedruckten Ausgabe oder im E-Paper des Kölner Stadtanzeiger sowie auf ksda.de täglich intensiv über alles Wichtige, was in Köln passiert. Aber natürlich auch in der Region, Deutschland und der Welt. Dieser Podcast ist für Sie kostenfrei hörbar. Deshalb freuen wir uns, wenn Sie unseren Lokaljournalismus und die Arbeit der Redaktion mit einem Abo unterstützen. Alle Infos dazu finden Sie unter ksda.de/abo. Oder für das rein digitale Abonnement unter ksda.de/plus. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
Ja, ganz herzlichen Dank. In der Tat ist es so, dass wir im April im Rat gemeinsam mit der SPD und mit der CDU ein Mobilitätsbündnis geschnürt haben und den Beschluss getroffen haben, hier die Ost-West-Achse zu untertunneln. Ja. Aber es ist nicht nur der Tunnel, der da beschlossen wurde. Es wurde viel größer gedacht in Metrolinien, die in der Zukunft die Mobilität in Köln sicherstellen sollen. Also es ist eben nicht nur diese 800 oder 1,1 Kilometer Tunnel, auf die man das hier immer reduziert. Das ist mitnichten der Fall. Das wird auch gerne ausgeblendet. Worum geht es uns? Uns geht es darum, über den Tag hinaus langfristig eine verkehrsverträgliche, eine städteverträgliche und eine mobilverträgliche Lösung zu finden. Und jetzt sage ich Ihnen etwas als Bürger aus Longerich und als Anwohner bzw. jemand, der hier an den Ringen sein Büro betreibt. Ich sehe die Argumente der Gegner. Ich sehe die Kostenfrage. Ich sehe die CO2-Frage. Ich sehe auch, dass wir hier in Köln Nord-Südfahrt, Archiv, hier auch irgendwas als Köln an unserer DNA an Skepsis haben, sehe ich alles, bin ich bekloppt.
Wir ergänzen noch die römischen Bodenschätze.
Die römischen Boden, absolut. Ich kenne die ganzen Bedenken und es ist eben so, als Verantwortlicher macht man die schwarz-weiß, sondern man wirft die ein Argument in den einen Topf und die anderen in den anderen und dann wägt man ab. Ich bin geschäftsansässig an den Ringen. Gucken sich heute die Ringe an. Die Ringe sind dank radfrei ein wunderbares Beispiel dafür, dass moderne, urbane Mobilität funktionieren kann. Wo stünden wir denn, wenn vor 50 Jahren die Bedenkenträger sich gegen den Tunnel durchgesetzt hätten? Dann wären die Ringe heute noch oberirdisch mit Linie 12, 15 und anderen Linien belegt. Dann könnten wir gar nicht so einen schönen Chaussee haben, wie wir ihn jetzt inzwischen haben. Ich wohne in Longerich. Ja, Sie lachen, aber wir haben ja auch einiges vor. Ja, denken Sie mal zurück, wie das vor 10 Jahren noch da aussah. Ich wohne in Longerich, ich fahre die Neusser Straße runter. Die Neusser Straße ist größtenteils mit einem Tunnel untertunnelt. Welche Lebensqualität hätte denn die Neusser Straße, wenn da heute noch die U-Bahn für Entschuldigung, die Straßenbahn für.
Das ist natürlich auch deutlich kleiner und wir haben natürlich auf der Strecke mehr Platz und ja auch schon Fahrradwege ausgebaut. Ne? Also die Neusser Straße ist einfach ein bisschen enger, muss man dazu sagen.
Ja, richtig. Aber ich glaube, wir sind uns darin einig, dass wenn heute zwei Linien, die 12 und die 15, die den Kölner Norden versorgen müssen, wenn die in der gleichen Taktung, die wir uns alle wünschen, momentan ist ja ausgedünnt, wenn da alle 3 Minuten in jede Richtung eine KVB Straßenbahn oberirdisch führe, wäre die Lebensqualität in Nippes deutlich schlechter als heute. Ja, das stimmt. Und deswegen meine ich, in der Abwägung der Vor- und der Nachteile, ich sehe die Nachteile, bin ich bekloppt, aber ich sehe, die Vorteile überwiegen. Und ein letztes Wort zu der Finanzierung. Die Finanzierung bzw. die U-Bahn wird nur dann gebaut, wenn es eine Förderfähigkeit gibt. Das ist die Prämisse, unter dem alles steht. Und Förderfähigkeit bedeutet, es gibt Geld aus Töpfen anderer. Und wenn wir diesen Topf nicht anzapfen, dann machen es die Münchner, die bauen eine U-Bahn, dann macht es Hamburg, die bauen jetzt schon eine U-Bahn, dann macht es Frankfurt und die bauen jetzt schon eine U-Bahn. Also Sie sehen, das Geld ist da nur woanders, aber nirgendwo eingespart.
Barry Van Volker sagt, er ist ja nicht bekloppt, er sieht die Nachteile. Deine Einstellung zu der Achse ist eine andere. Was sind deine Argumente gegen den Tunnel?
Also ich finde es erst einmal köstlich zu hören, dass ein FDP-Politiker den Ausbau von Radwegen und Lebensqualität als Argument nimmt, um für den Tunnel zu sprechen. Ist schon interessant, aber gut. Also vor allen Dingen der letzte Punkt, den Volker angesprochen hat, die Förderfähigkeit. Das heißt, dass er sagt, naja, diese Milliarden, dafür müssen wir ja nicht aufkommen, sondern das wird ja das Land machen. Das heißt, da ist ein Beschluss gefasst worden, wo die Förderfähigkeit noch gar nicht garantiert ist. Ich gehe mal davon aus, dass es übrigens für diesen Beschluss keine Förderfähigkeit geben wird. Ich bin da sehr skeptisch. Aber gut, wir werden es sehen. Und darüber hinaus aber, und das ist der Punkt, auch wenn es eine Förderfähigkeit geben sollte, auch wenn das Land sagen sollte, okay, diese kalkulierten 1 Milliarde, die übernehmen wir. Wir wissen alle, dass aber Baukosten ja nicht so bleiben, wie sie geplant sind. Das heißt, dass aus 1 Milliarde sehr schnell mal 2 Milliarden werden können. Das Land wird übrigens dann die 2 Milliarden nicht übernehmen und wird sagen, ja, liebe Kölnerinnen und Kölner, schaut mal, wie ihr jetzt die zusätzlichen Baukosten, woher ihr das nehmen wollt. Erstens das, ja. Zweitens werden natürlich ja die laufenden Kosten, die muss eine Kommune selbst auf jeden Fall tragen. Das heißt, auch da sind wirklich Millionen, über die wir reden. Und drittens, so eine Maßnahme wird nicht 10, sondern eventuell 20 Jahre dauern, weil es wirklich sehr, sehr riskant ist. So ein Tiefbau und das im Herzen unserer Stadt, ja, eine Baugrube, wo wir nicht wissen, wie viele andere Städte noch da unten sind. Das wird ein Riesenproblem. Und das bedeutet übrigens, wenn ich sage ein Riesenproblem, das bedeutet für die Menschen ein Riesenproblem. Es wird wirklich zu Frustration in der Stadtgesellschaft führen. Da haben andere Städte ja auch ihre Erfahrungen mitgemacht mit solchen Bauten. Und vor allen Dingen aber wird es massive Ressourcen in der Verwaltung einbinden. Und wir haben das Problem mit Ressourcen und Kapazitäten in der Verwaltung. Wollen wir das sehenden Auges? Ich nicht.
Das müssten wir vielleicht auch nochmal kurz ansprechen. Die FDP möchte ja, dass der Tunnel auch weitergeht über das hinaus. Und natürlich möchten sie auch, und das wäre ja auch im Sinne der umliegenden Veedel und nicht nur der Innenstadt, dass natürlich auch die Bahn in die Veedel ausgebaut wird und so weiter. Da gibt es ja natürlich einen Punkt, dass man sagen muss, wer soll das alles sozusagen in einer Zeit planen, bauen, voranstellen. Da muss man Prioritäten setzen und da setzen sie dann die Priorität in der Innenstadt. Wenn das so kommt mit dem Förderbeschluss?
Naja, zunächst.
Also das müssen Sie erklären, sozusagen in welcher Reihenfolge, weil man kann das nicht alles auf einmal machen, das ist völlig klar.
Das sind schon unterschiedliche Töpfe. Also es ist nicht ein großer Topf, der da in der Scheidweiler Straße ist und da geht mal ein bisschen Geld in den Ausbau der 4 und ein bisschen Geld in die in die Untertunnelung etc. Das sind eben getrennte Töpfe, was auch was mit Förderfähigkeit zu tun hat. Und das ist auch schon gar nicht Geld, das irgendwo an anderer Stelle für Schulen, Kindergärten oder sonst irgendwas wegkommt.
Also, muss aber einer planen.
Ja, das, natürlich das ist muss das
nicht
einer,
mehr so
natürlich
unterschiedlich.
Muss das einer planen. Aber ich sage immer in dem Zusammenhang, ja auch die oberirdische Lösung muss geplant werden. Auch die oberirdische Lösung unterliegt eingeschränkter Förderfähigkeit. Auch die oberirdische Lösung, also die Alternative, die es ja geben muss, unterliegt Baukostenrisiken. Also es ist mitnichten so, dass immer nur unterirdisch irgendwelchen Risiken unterliegt. Das gilt auch für oberirdisch. Im Übrigen, Stichwort KVB, wir befinden uns sowieso mit der KVB an einem Wendepunkt in Anführungsstrichen. Die KVB ist so, wie sie momentan aufgestellt ist, in dieser Struktur, in Abhängigkeit im Stadtwerke-Konzern ohnehin nicht zukunftsfähig. Das ist ohnehin eine Aufgabe, an die wir losgelöst von Ost-West-Achse definitiv ran müssen.
Genau, das ist ein anderer Punkt. Ja.
Ja, das ist ein ganz anderer Punkt. Da wird ja momentan auch schon viel diskutiert und gerechnet. Aber das wird uns noch sehr beschäftigen. Denn auch wenn wir immer von Verkehrswende reden, allerletzter Satz, Basti, in den letzten 10 Jahren wurde hier in Köln nicht ein Meter neue Schiene gelegt. Also
weiteres Reizthema, Parkplätze. Es sind sehr viele Parkplätze entfernt worden in den vergangenen Jahren. Die Grünen haben im Wahlprogramm stehen, dass die Hälfte der Parkplätze umgewidmet werden sollen in der Stadt, in Abstellflächen für Fahrräder, in Grünflächen. Viele Anwohnerinnen und Anwohner sind schon jetzt auf dem Baum, weil sie sagen, es gibt keine Alternativen, selbst wenn ich ein E-Auto fahre, es gibt keine Quartiersgaragen etc. Wie wollen Sie denn da Alternativen schaffen oder wollen Sie gar keine Alternativen schaffen, Frau Almers, und sagen, sorry, die Parkplätze sind jetzt weg?
Doch, absolut Alternativen schaffen. Und deshalb kann ich halt auch so ein bisschen die Empörung der Bürgerinnen und Bürger nachvollziehen. Ich glaube,
aber welche denn und wann? Weil die Quartiersgaragen hätte ja Grün auch umsetzen können jetzt im Stadtrat, in
ja,
der Koalition.
Ja, das hätten sie. Und vor allen Dingen muss die Stadt Gespräche führen. Die Stadt muss Gespräche führen mit Flächen, die brach liegen, wo man halt auch an die privaten Akteure rantreten muss und sagen muss, hier diese Flächen wollen wir dafür jetzt nutzen. Und sie muss Gespräche führen mit Garagen von Unternehmen, wo auch Vereinbarungen getroffen werden können, dass sie zum Beispiel ab bestimmten Zeiten auch geöffnet werden für Anwohnerinnen und Anwohner. Da muss massiv nochmal wirklich reingegangen werden, weil ich glaube, wir werden diese Problematik auch in den nächsten Monaten und Jahren intensiv haben. Es wird nämlich darum gehen, den Raum, den wir haben, der wird in einer Zeit der Transformation, der wird neu aufgeteilt. Da kommen wir nicht drum herum. Und das bedeutet auch, wenn dann die Parkplätze, die wir so kennen, abgeschafft werden, wenn da Gastro entsteht, wenn da Grünfläche entsteht, dann muss woanders aber eine Alternative geboten werden. Und da muss die Stadt viel, viel flexibler und vor allen Dingen intensiver in die Gespräche gehen.
Ein intensives Thema, um ein weiteres Thema auch anzusprechen, ist durchaus auch die Verwahrlosung, Verelendung und die Drogenszene am Neumarkt. Da gibt es bei Ihnen, bei dir, bei euch auf jeden Fall auch ein bisschen unterschiedliche Ansätze. Du sagst, Sucht macht sonntags keine Pause und forderst da auch explizit mehr Drogenräume. Bei dir ist es auch natürlich ein Ansatz, der durchaus auch dahin geht, aber du sagst auch, ausschließlich präventiv wird nicht reichen, da muss auch repressiv gehandelt werden. Die Frage ist, wie meinst du das in dem Fall jetzt konkret, um mal mit dir anzufangen, was den Neumarkt angeht?
Ja, ganz herzlichen Dank. Wahrscheinlich eine der zentralen Fragen auch dieses Wahlkampfs und die Bürger umtreibt. Ich selber erlebe es ja jeden Morgen, dass bei mir im Innenhof am Rudolfplatz ich erstmal selber oder durch Mitarbeiter die Überbleibsel von Nächtigung, von Spritzen, von Exkrementen und so weiter eine halbe Stunde beseitigen lassen muss. Wir haben, da sind wir uns alle einig, inzwischen einen Punkt erreicht, der ist nicht mehr hinnehmbar. Natürlich weiß ich, dass aufgrund veränderten Drogenkonsums, Stichwort Fentanyl und Crack, hier auch eine neue Qualität entstanden ist, die auch die Verwahrlosung noch ein Stück weiter treibt, ist mir alles bewusst. Ich sehe nur, dass wir in den vergangenen Jahren ausschließlich auf Unterstützung, Support, Hilfe, psychologische Hilfe, psychosoziale Hilfe gesetzt haben. Alles richtig, damit mich hier keiner falsch versteht. Ich stehe dafür und ich bin auch dauerhaft im Austausch mit den Trägern dieser Einrichtung, um hier bessere Lösungen zu finden. Ich sehe aber gleichzeitig, dass die Anwohner, dass die Fußgänger, dass die Gewerbetreibenden, dass meine Mitarbeiter, die zum Teil aus der Eifel kommen, sich nicht mehr in die Nähe des Neumarkts trauen. Die trauen sich auch nicht mehr mit der KVB zu fahren. Und da ist aus meiner Sicht ein Punkt erreicht, wo wir nicht nur auf der einen Seite die Drogenabhängigen, die Hilfe suchen, den Schwerstkranken im Blick haben müssen, sondern wir müssen auch die Schüler, die Eltern, die Angehörigen, die Anwohner genauso im Blick behalten.
Aber was hilft da repressiver vorzugehen? Man vertreibt die paar Straßenecken weiter?
Nein, also es gibt ganz klare Konzepte. Wir werden vielleicht noch über das Züricher Modell sprechen. Das Züricher Modell basiert auf zwei wesentlichen Säulen. Die eine Säule ist, Berwan, du erlaubst mir das, es werden Räume geschaffen, in denen Drogenunterstützung konsumiert, gehandelt werden dürfen. Hier schaut der Staat nicht hin.
Was die Podcast-Hörer jetzt nicht sehen, hier werden bildlich Säulen.
Keine Hütchenspielereien, genau, tut mir leid.
Problem ist, rechtlich ist das gar nicht möglich in Köln, dass wir da nicht hinschauen dürfen.
Das ist noch nicht möglich, da haben Sie vollkommen recht.
Und
deswegen bin ich auch verwundert, dass der CDU-OB-Kandidat Greitemann das favorisiert. Seine Partei möchte ja noch nicht mal mehr Cannabis im öffentlichen Raum. Das war eine kleine Spitze. Andererseits beruht das Zülpicher, hätte ich beinahe gesagt, Zürcher Modell darauf, dass außerhalb dieser geschützten Räume, diese Drogenkonsumraum, Drogenhilferaum, whatsoever nennen, dass draußen allerdings das Versprechen des Staates aufgeht, nämlich für Ordnung und Sauberkeit zu sorgen. Ganz klare Trennung.
Heißt, die sollen dann alle rein in die Räume. Ich versuche es nur mir vorzustellen.
Ja, im Idealfall ja.
Berwan, du unterstützt ja im Prinzip auch das Züricher Modell, wenn wir da richtig informiert sind. Wo grenzt du dich denn ganz klar von Volker und seinen Plänen für den Neumarkt ab?
Ich finde das immer interessant. Ich bin mit dem Züricher Modell rausgegangen und seitdem erklären mir meine Mitbewerber immer irgendwelche Säulenmodelle. Er macht das jetzt mit 2 Säulen. Ich habe einen Mitbewerber, der kommt immer mit 4 Säulen und sagt, Berwan, du erlaubst mir, ich mache mal 4 Säulen. und es ist immer interessant, wo die Prioritäten hingesetzt werden. Wichtig ist erst einmal, um vielleicht von dem Modell wegzukommen. Also es geht ja nicht darum, welches Modell, sondern wir werden ja auch ein Kölner Modell entwickeln müssen. Es geht aber darum, dass in erster Linie den kranken Menschen, den süchtigen Menschen, die auf der Straße liegen, geholfen werden muss.
Da gibt es ja keinen Dissens zwischen
ihnen. Nein, da gibt
es auch keinen Dissens. Es geht eher jetzt um die Frage, wo grenzen sie sich ab?
Ja, da gibt es auch keinen Dissens. Diesen kranken Menschen muss geholfen werden. Der Dissens ist, glaube ich, darin, dass aber je nachdem die Unterscheidung immer ist, so wie laut man nach mehr Ordnungskräften, nach mehr Repression ruft oder wie ausgeglichen man das macht. Und ich sage, in dem Moment, wo wir den Menschen tatsächlich Angebote bieten, wo sie sich zurückziehen können, wo sie Räumlichkeiten haben, wo es eine ärztliche und soziale Betreuung, Begleitung gibt, dann ist auch erst einmal der öffentliche Raum entlastet. Und damit ist übrigens den Schülerinnen und Schülern, den Anwohnern geholfen. Es heißt immer, sie reden immer über die Drogensüchtigen und nie über die Schüler. Nein, genau um die Menschen geht es. Ja, dass da auch eine Entlastung ist. Und dann erst übrigens, wenn wir eine soziale Struktur, eine Hilfsstruktur haben, dann funktionieren auch ordnungspolitische Maßnahmen, weil der Polizist sagt mir auch, Frau Eimers, wenn ich da jemanden liegen sehe, konsumieren sehe, dann muss ich ja auch wissen, wenn ich sage, geh da mal weg, wo der hingehen soll.
Jetzt ist es natürlich so und vielleicht das auch eine gerade schön, dass ich diese Frage selber stelle, aber weil ich eigentlich ja auch total auf eurer beiden Linie bin, trotzdem auch auf der anderen Seite sehr viel Verständnis dafür habe, dass jemand jetzt sagen würde, ja, soziale Strukturen aufbauen, super schön, das bedeutet aber auch, das bedeutet, wir brauchen mehr Sozialarbeitende, wir brauchen andere Strukturen, das wird dauern. Was sagen Sie Menschen, die sagen, ich habe jetzt gerade Angst, mein Kind muss jetzt gerade über den Neumarkt gehen, was machen wir denn akut, schnell?
Ganz schnell. Das, was wir uns oder ich mir vorstelle, geht übrigens ganz schnell. Schnell eine Fläche finden, Container hinstellen, eine ordentliche Abriegelung haben, Sozialarbeiter haben, Ärzte haben, die alle übrigens, es gibt freiwillige Ärzte, die bereit sind, da auch wirklich zu helfen, ja. Sie schnell in den Einsatz bringen und die ganzen Akteure, die es bereits gibt aus der Sozialarbeit, die Expertise haben. Wir haben auch schon ähnliche Modelle, die funktionieren. Die Arche in Mülheim zum Beispiel, die hat diesen Ansatz. Die hat jetzt überwiegend nicht Crack-Konsumenten, sondern eher drogenabhängige Menschen, die andere Drogen konsumieren. Aber genau das funktioniert da halt am Wiener Platz. Und das geht schnell.
Wir kämen gerne noch aufs Thema Wohnen zu sprechen, weil das, glaube ich, eins der Themen ist, die in Köln extrem pressieren. Die Menschen wissen nicht mehr, wie sie ihre Miete bezahlen sollen. Wer eine Wohnung kaufen will, muss viel geerbt haben, um sich das leisten zu können. Also es ist ein Riesenproblem. Da gibt es Unterschiede zwischen Ihren Parteien, und zwar deutliche. Frau Almers, Sie fordern 50% Sozialwohnungen bei Neubau. Das klingt schön, aber bauen tut dann keiner mehr, sagen die Investoren.
Ich habe auch mit Investoren gesprochen, bevor ich mit dieser Forderung rausgegangen bin. Und wir haben in Nordrhein-Westfalen wirklich sehr, sehr gute Förderung von öffentlichem Bauen, sozialen Bauten. Und es gibt Investoren, die sagen, Bauen ist derzeit eigentlich so teuer tatsächlich, dass es erst einmal gut ist, über die Förderprogramme, die es gibt, die das Land zur Verfügung stellt, dann doch auch stärker in sozial und öffentlich geförderten Wohnraum reinzugehen.
Volker, bei dir ist es ein bisschen natürlich, du bist Mitglied der FDP, der Markt regelt. Aber ich sag mal, wenn man sich die Entwicklung der Mieten, wahnsinnige Entwicklung anschaut, kann man zumindest in Frage stellen, ob das regelt. Was wäre denn dein Ansatz jenseits davon?
Ja, mein Ansatz, also grundsätzlich, der Markt regelt nicht alles und es gibt keinen geregelteren Markt als den Mietmarkt, auch jetzt schon. Das mal nur vorweg, da ist kein Wildwest. Aber ich glaube, das mit dem Regeln ist genau das Kölner Problem. Sie müssen wissen, es gibt Bauvorschriften, das kennen Sie ja alle. So. Aber wir erlauben uns in Köln auf alle Bauvorschriften immer noch einen kölschen Schluck obendrauf. Das heißt, Sie müssen strengere Energieeffizienznachweise bringen. Sie müssen strengere Stellplatznachweise bringen. Sie müssen strengere als andernorts. Das führt dazu, dass das Bauen komplizierter wird, längere Baugenehmigungen. Und es führt auch dazu, dass es teurer wird. Und das ist für diejenigen, die bauen wollen, egal ob der Häuslebauer irgendwo auf der grünen Wiese, ist ja in Köln nicht mehr erlaubt, oder ob der Großinvestor oder ob die GAG oder ob eine eingetragene Genossenschaft, für alle die gelten genau die gleichen Spielregeln. Und es ist mitnichten so, dass nur die bösen Miethaie jetzt nicht mehr investieren, sondern auch die öffentlichen, genossenschaftlich organisierten ächzen unter dieser Last. Und wenn wir da rangingen, wie zum Beispiel in Hamburg hat ein hochmodernes, entrümpeltes Baurecht in Anführungsstrichen und ist keine Stadt der sozialen Kälte, wo die Elbe bald zufriert. Also es gibt schon Möglichkeiten, kreative Möglichkeiten, die man auch in einer Kommune, die nicht gleichzeitig Bundesland ist wie Hamburg, umsetzen kann. Aber das setzt einen Kraftakt und das setzt auch genau wie eben das Thema mit den Verwahrlosten einen Konsens voraus. Und die Konsensfähigkeit in Köln ist uns in den letzten Jahren abhanden gekommen. Und ich persönlich möchte hier anmerken, das hat auch was mit dem Führungsstil der bisherigen Oberbürgermeisterin und Oberbürgermeistern zu tun. Ich will keine dreckige Wäsche waschen, aber die Oberbürgermeisterin Reker hatte keine politische Mehrheit im Rat. Die hatte keinen Durchgriff, die konnte nicht auf die Fraktion einwirken und sagen, so, wir setzen uns jetzt mal an einen Tisch und suchen mal eine kölsche Lösung. Und da sind wir wieder beim Thema Führung, und Kommunalpolitik ist Konsensfindung. Es gibt keine linke und keine rechte und keine neoliberale irgendwas Politik, klar gibt es Unterschiede. Aber ich glaube, man muss, wenn man diese Dissense dieses Ausmaßes hat, immer versuchen, alle Akteure zu gewinnen.
das war das große Bild, schon ein bisschen, aber und ja. auch viel, da geht es ja auch viel um Strukturen und um politische Entscheidungen, die aber ja trotzdem, wo ist der genaue Ansatz oder der genaue Effekt, wenn es beispielsweise um die horrende Mietsituation geht oder eben auch den sehr knappen Wohnraum, also was würdest du denn machen?
Ja, ich würde das tun, Klammer auf, was jetzt ganz kurz vor der Kommunalwahl ja angekündigt wurde. Man muss sich ja wundern, warum das in den letzten 10 Jahren noch nicht passiert ist. Es wird jetzt eine Arbeitsgruppe bzw. jemand beauftragt, alle Regeln zu durchforsten und gemeinsam diesen Konsens herzustellen. Ist natürlich eine Wahlkampfnebelkerze jetzt 2 Monate vor der Kommunalwahl. Aber im Prinzip ist es genau das, was schon vor 5 oder vor 10 Jahren unter der schwarz-grünen Mehrheit hätte passieren müssen. Und da die Oberbürgermeisterin parteiunabhängig ist und wir haben sie auch 5 Jahre unterstützt, weiß ich aus dem politischen Doing, ich bin ja im Rat, ich weiß aus dem politischen Doing, die Oberbürgermeisterin hat keinen Einsatz, keinen Einfluss auf die Fraktion, auf die Politik gehabt. Und das ist eine Führungsschwäche.
Also dass der Schluck der Kölner Extravorschriften sozusagen, wenn der weg wäre, dass der dann zu einem sozusagen Bauturbo führen würde, das
Baustein,
kann man natürlich.
Ein Baustein. In, ja. Da schließt man halt auch Kompromisse. Ja, mein Gott, ich weiß ja auch, ich bin zwar gegen Milieuschutzsatzungen, aber ich weiß, davon geht die Welt nicht unter. Natürlich könnte ich einer Milieuschutzsatzung an der einen oder anderen Stelle zustimmen, wenn umgekehrt man auf gewisse Standards verzichtet. Ich bin ja nicht bekloppt, ich verhandle den ganzen Tag, um Lösungen zu finden. Aber das hat in den letzten Jahren nicht stattgefunden.
Frau Almers, ein letzter Satz zum Thema Wohnen, dann müssen wir weitermachen.
Gerne, gerne. Also ich werde vor allen Dingen Volker Götzl daran erinnern, wie wichtig Konsens ist, wenn ich dann als Oberbürgermeisterin auch an ihn und an seine Fraktion herantreten werde, um diese Frage zu lösen. Ich glaube ernsthaft, dass es wichtig sein wird, uns auch nochmal die Standards anzugucken. Ich halte aber nichts davon, wenn wir jetzt pauschal die Standards, vor allen Dingen die Standards rund um Emissionen, komplett ablehnt, weil dann machen wir aus einer aktuellen Krise eine neue Zukunftskrise. Das sollten wir nicht. Wir sollten wirklich klug gucken, welche Standards wirklich nicht nötig sind, ob man jetzt irgendwie 10 Steckdosen braucht oder ob man nicht mit 5 Steckdosen auch in Wohneinheiten kommt. Und mir ist aber wichtig bei Wohnen, weil das so oft thematisiert wird, dass Bauen billiger sein muss, damit wir halt auch günstigere Mieten haben. Dieser Zusammenhang, der funktioniert nur nicht immer, weil die Bauherren nicht automatisch und in der Konsequenz auch immer die Wohnungsbetreiber sind. Das sind schon 2 unterschiedliche Sachen, muss man sagen. Also günstiger bauen, okay, aber das ist nicht Garant dafür, dass die Wohnungen dann im Endeffekt auch zu besseren Konditionen vermietet werden. Und das ist mir wichtig. Daher sehe ich, dass der Hebel eigentlich woanders ist und zwar vor allen Dingen an einer sozial orientierten Bodenpolitik.
Jetzt ist der Hebel, ja, den Hebel gibt es ja wahrscheinlich schon länger und auch wenn Sie oder du persönlich da natürlich jetzt nicht aktuell gerade im Stadtrat saßt, die Grünen waren jetzt schon einige Jahre auch sozusagen eben an solchen Hebeln. Fällt es da nicht schwer, manchmal das quasi als Neustart zu verkaufen? Man könnte natürlich sagen, ja, wieso hat das deine Partei denn nicht jetzt schon längst gemacht?
Nein, absolut nicht und für mich persönlich wirklich nicht, weil ich glaube, dass zum einen meine Partei und die Fraktion auch schon gute Grundsätze hat, aber auf der anderen Seite ist halt die Rolle einer Oberbürgermeisterin eine andere. Das muss man auch so ehrlich sagen und sehen und zwar genau darin, in die Fraktion reinzugehen und in den entscheidenden Fragen und die Wohnungsfrage, Krise, ist eine entscheidende Frage in unserer Gesellschaft, da für Mehrheiten zu sorgen und vor allen Dingen auch Prozesse so zu optimieren, dass man frühzeitig an alle demokratischen Fraktionen herantritt und da eine gemeinsame Antwort findet. Und es gibt ganz, ganz viele Beispiele dafür, wo das wirklich schiefgegangen ist und das hat nicht an meiner Partei gelegen.
Herr Götzl, Schwarz-Grün abwählen, das steht ganz groß auf Ihren ganz großen Plakaten und darüber gucken Sie dann ernst. Jetzt muss man ja sagen, im Kölner Stadtrat, also vielleicht will die FDP ja auch eine Koalition eingehen. Wird das dann nicht schwierig, wenn man dann sogar auch die CDU, mit der man ja vielleicht ganz gerne zusammen würde, erstmal abwählen möchte? Mit wem wollen Sie denn koalieren oder wollen Sie vielleicht doch mit den Grünen? Wenn die Grünen mit Ihnen wollen.
Naja, mit wem koaliert wird, das entscheidet der Wähler. Klar ist, ich möchte mit meiner Fraktion mitmischen. Wir haben in den letzten Jahren dazu nicht die Gelegenheit gehabt. Und ich finde, das hat Köln nicht gut getan. Ich finde auch, Schwarz-Grün sind für einiges von dem verantwortlich, aber das haben wir jetzt geklärt. Ich kann Ihnen sagen, dass wir bei dem Thema, über das wir vorhin gesprochen haben, Ost-West-Achse, durchaus zu einem sehr wichtigen Thema mit der SPD und der CDU zu guten und vertrauensvollen Gesprächen gekommen sind. Und wenn wir das Thema Ost-West-Achse in der Zukunft betreiben wollen, das ist ja ein Jahrzehntprojekt, wie Berivan zu Recht bemerkt hat, müssen ja auch noch eine ganze Reihe von Folgebeschlüssen getroffen werden. Und deswegen wäre es, glaube ich, schon eine Überlegung wert, dass wir hier die demokratischen Parteien, von denen ich gerade gesprochen habe, so stark machen, dass sie dieses, aber auch andere Projekte vorantreiben.
Okay, CDU, SPD, FDP.
Berivan, du siehst du wahrscheinlich ein bisschen anders. Könntest du dir denn Schwarz-Grün weiter vorstellen? Wobei die CDU ja, man munkelt, tatsächlich ein bisschen mit der SPD liebäugelt. Oder was wäre dein Wunschkoalitionspartner, wenn es darum geht, die Projekte umzusetzen?
Also ich habe ja auf Landesebene schon einige Koalitionen mitverhandelt. Also zumindest eine der schwierigsten eigentlich, weil Schwarz-Grün auf Landesebene gab es nicht. Ich bin Teil der Sondierungsgruppe gewesen und habe die Koalition auch geführt. Und das sage ich nicht, weil das unbedingt meine Lieblingskonstellation ist, das möchte ich hier klarstellen, sondern das sage ich deshalb, weil das eine der schwierigsten Aufgaben war, die ich auch in meinem politischen Leben geführt habe und da auch nochmal wirklich mitnehmen konnte, wie wichtig es ist, halt zum einen Empathie mitzubringen in zentralen, wichtigen Themen, aber auch klar zu bleiben und Haltung zu wahren, dass das sehr, sehr wichtig ist. Und welche Konstellation, Farbenkonstellation hier sich gestalten wird, das werden Bürgerinnen und Bürger im Endeffekt mit ihrer Wahlentscheidung treffen und dann wird es zu Verhandlungen kommen. Aber ich werde als Oberbürgermeisterin meinen Beitrag dazu leisten, dass Köln sich als eine sozial gerechte, nachhaltige und lebenswerte Stadt entwickelt.
Also keine Aussage zu Koalitionswünschen.
Aber oder zur FDP. Lange,
ein einfaches, weiß ich nicht. Wir möchten aber, bevor wir auf jeden Fall, da könnt ihr euch schon mal gedanklich warm laufen, noch die eine oder andere Frage ermöglichen, euch beiden mal auf den Zahn fühlen, was ihr denn über Köln wisst. Also die Stadt, von der ihr Oberbürgermeisterin oder Oberbürgermeister werden wollt. Und deshalb haben wir ein kleines Quiz vorbereitet. Ich fange einfach mal an. Der Grundstein für den Kölner Dom wurde an einem Samstag gelegt. Das ist eine wichtige Sachinformation. Die Frage ist nur, in welchem Jahr war das? 1111, 1248, 1310 oder 1403? Da wird schon reingerufen, also bitte.
1248.
Was sagst du, Berivan?
Jetzt ein bisschen verwirrt bei den vielen Zahlen. Ich wäre jetzt bei der 13 gegangen irgendwie.
1111.
1310. Okay.
Ja. Ja. 13.
Der Punkt geht dann an Volker.
Ja. Dann gehe ich weiter.
1310 gesagt. Nee,
1248 ist die richtige Antwort, genau. Ja. Ja. Frage 2. Was versteht man unter dem Kölner Ei?
Das Modehaus. Pick und Kloppenburg.
Nein.
Ist auch Kölner Ei.
Ja, es gibt noch eine andere Antwort.
Ich weiß, was das Nila-Ei ist.
Ja.
Kreisverkehr.
Nee. Köln gut, wir sind hier, um zu lernen. Das Kölner Ei ist die Erfindung eines Kölners, um den Schienenlärm zu dämpfen. Der hieß Friedrich Spennemann in den 70er Jahren und der hat so elastische Gummimuffe gebaut. Und das ist das Kölner Ei, das wird bis heute in so Schienenstößen eingelegt.
Das ist aber auf jeden Fall die
fieseste. Klotwigplatz freut sich.
Das ist die fieseste Frage, die wir an allen Abenden bis jetzt gestellt haben. Das
wir wollten
schon mal jemand erraten.
Ihr seid die Ersten, denen wir das stellen, die Frage. Genau.
Wir sind ja hier auch ein Kulturpodcast.
Deshalb vielleicht, die nächste Mal ist vielleicht wieder ein bisschen einfacher. Wann fand denn der erste Rosenmontagszug in Köln statt? 1673, 1734 oder 1823?
Es wird nicht reingerufen.
Ja, wir hatten ja neulich, vor 2 Jahren, Jubiläum.
Welches?
War das 100... das waren... Wenn das 1823, dann muss es... Wenn wir jetzt 200 Jahre hatten, muss es 1823. Ich weiß nicht, ob Corona damit gezählt wird.
Ja, es gab ja auch noch ein paar andere Unterbrechungen, nicht nur Corona.
Ja, ne? Aber der 200 oder 200 Jahre.
Also du lockst 1823.
Herr Kuckelkorn hört uns hoffentlich jetzt nicht zu und ist nicht entsetzt.
Nee, wir sind ja unter uns, hier haben wir ja schon festgestellt.
1823.
Wann gehst du da mit oder bist du da?
Ich gehe da nicht mit.
Nee, sondern was sagst du denn?
Ich bin jetzt auf eure Antwort gespannt.
Ja, Moment, du musst ja selber erstmal einmal. Ich gehe da nicht mit,
das
ist keine Ahnung.
Also ich dann ist es eine der früheren Jahrhunderte, 16 oder 17. Okay, gut. 1823 ist Juhu. Auf jeden Fall richtig. So, letzte Frage. Wie heißt die längste Straße in Köln?
Aachener. Oder Frankfurter.
Frankfurter?
Nein, Militäringstraße ist die längste. Ja. Aber gut. Ich denke mal, die Militär anderen sind ungefähr auf Platz 2 oder 3 oder 4.
Und dann käme noch die Alpnerstraße.
So, und jetzt kommt die absolut schwierigste Aufgabe immer für unsere Gäste, nämlich innerhalb von einer Minute eure Bewerbung abgeben, warum man euch am 14. September wählen darf. Sollte. Berivan Ladies First in dem Fall.
Ja, mein Name ist Berivan Eimers. Ich lebe seit 45 Jahren in dieser wunderbaren Stadt. Ich liebe sie. Ich weiß um die Stärken dieser Stadt. Sie hat viel Potenzial. Und jetzt kommt es darauf an, genau dieses Potenzial zu entdecken und alle klugen Köpfe, die wir haben, in der Verwaltung, in der Politik, in unseren städtischen Unternehmen zusammenzubringen, gemeinsam eine Strategie zu entwickeln und dafür zu sorgen, dass diese Stadt wieder in Bewegung bleibt und sich nach vorne gestaltet. Es geht nämlich darum, eine Millionenstadt zu führen, und da braucht es vor allen Dingen eine Person mit politischer Führungserfahrung und eine Person, die halt auch Empathie mitbringt, Tatkraft und Verlässlichkeit, und dafür stehe ich.
Volker?
Ich hatte eingangs erwähnt, wie ich 1997 geflasht, infiziert hier in Köln angekommen bin. Das ist meine Stadt. Ich liebe diese Stadt und ich weiß, 1,1 Millionen Menschen tun das auch. Gleichzeitig merken wir, dass Köln vor sich hin dümpelt wie ein Schiff im Brackwasser, ohne Ziel, ohne Führung, ohne Steuermann oder Steuerfrau. Und da ich weiß, wie wichtig uns Kölnern, auch denjenigen, die vielleicht nicht so ihr Herz für Köln haben, es doch schon ist, dass die Stadt funktioniert und dass wir den Eindruck haben, die Dinge laufen in Köln, und zwar nicht aus dem Ruder, sondern die kommen wieder ins Laufen. Stadt ist eine, Köln funktioniert wieder, es kann wieder gefahren werden, die Dinge werden gelöst. Dafür möchte ich mich einsetzen, damit die Kölner in 5 Jahren sagen können, Donnerwetter, der Volker hat die Stadt wieder ein Stück weit flotter gemacht und ich bin wieder mit einem besseren Gefühl dabei, wenn ich an Karneval Köln-Lieder singe.
1:11 ungefähr lassen wir gelten, würde ich sagen.
Ja, ja. Aber es war auf jeden Fall sehr gut im Rahmen, da hatten wir schon ganz andere.
Die Zeit ist leider um mit diesen beiden. Es waren Berivan Eimers, OB-Kandidatin der Grünen, und Volker Görzel, OB-Kandidat der FDP. Vielen Dank, dass Sie sich im Kreuzduell unseren Fragen gestellt haben. Vielen Dank auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie bis zum Ende der Folge dabei geblieben sind. Wenn Sie den Podcast Talk mit K mögen, dann abonnieren Sie ihn gerne kostenfrei bei einer Plattform Ihres Vertrauens, zum Beispiel Spotify oder Apple oder Deezer. So verpassen Sie nämlich keine neue Folge. Der nächste Talk erscheint wie immer donnerstags um 7 Uhr morgens. Machen Sie es gut bis dahin, und ich freue mich, wenn Sie wieder reinhören.
Mit K.